ARD.
Russland will unsere Entschlossenheit testen. Unsere Antwort ist deswegen unmissverständlich. Die NATO ist jederzeit wachsam, sie ist jederzeit handlungsfähig und sie schützt jeden Zentimeter unseres Bündnisgebietes.
Das sagt Außenminister Wadephul in Warschau am Rand des Sicherheitsforums zu den Luftraumverletzungen der vergangenen Wochen.
Auch in Deutschland gibt es inzwischen eine Diskussion darüber, wie man mit illegalen Drohnen umgehen soll und wer sie im Zweifelsfall auch abschießen kann.
Die EU freut sich über das Wahlergebnis in Moldau, wo die proeuropäische Regierungspartei die Parlamentswahl gewonnen hat.
In der Ukraine wird es für Kriegsfotografinnen und Fotografen offenbar immer schwieriger, unabhängig von der Front zu berichten.
Und in Washington trifft Israels Premier Netanyahu mit US-Präsident Trump zusammen. Dabei soll es um einen Frieden im Gazastreifen gehen. Hallo, ich bin Michael Hafke.
Mein Name ist Johannes Zuber.
Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, den 29. September um 16.30 Uhr. Ja, wir schauen erstmal nach Polen. Da hat heute nämlich das Warschauer Sicherheitsforum begonnen. Dort diskutieren knapp 2500 internationale Führungskräfte aus Politik, Militär und Wissenschaft über Sicherheit in Osteuropa und die transatlantischen Beziehungen.
Mit dabei sind unter anderem die Verteidigungsminister mehrerer europäischer Länder. Auch Boris Pistorius ist in Warschau und auch Außenminister Wadephul ist hingereist. Worum genau es bei dem Treffen geht, das hat Peter Sawicki im Deutschlandfunk erklärt.
Natürlich stehen die Themen und auch die Länder der Ostflanke hier im Fokus, auch die Ukraine. Und man spürt hier, dass auch die Gefahr, die von Russland ausgeht, aus Sicht dieser Länder, wie zum Beispiel Polen oder den baltischen Staaten, dass das hier ganz klar hervorgehoben wird. Und das Ganze natürlich aber auch im Schatten der derzeitigen Luftraumverletzungen, die es in mehreren NATO-Ländern ja zuletzt gegeben hat.
Und genau bei dem Thema, also wie man mit den Luftraumverletzungen und den Drohnen in Europa umgehen soll, wird kontrovers diskutiert, sagt Peter Sawicki.
Also man ist sich darin einig, dass man sich dagegen wappnen muss, dass man darauf reagieren muss. Aber in der Tat gibt es da Unterschiede, die in den vergangenen Tagen formuliert wurden, die heute vielleicht nicht ganz so auf offener Bühne kontrovers diskutiert werden. Aber man spürt da schon gewisse Unterschiede, zum Beispiel bei der Frage der technischen Ausstattung. Da gibt es Länder wie zum Beispiel Polen, aber auch andere, die derzeit daran arbeiten, so eine Art Drohnenwand an der NATO-Ostflanke, aber auch an anderen Stellen aufzubauen. Also da eine frühzeitige Drohnenabwehr eben russischer Drohnen potenziell an den Grenzen der NATO. Die Frage ist dann natürlich, wie man das technisch ausstattet. Und da hat man heute so ein bisschen Einschränkungen von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gehört, der hier auch auf ein Podium aufgetreten ist. Und er da gesagt hat, man müsse sich da auch fragen, wie schnell solche Lösungen aufzubauen seien, dass man da eigentlich auch keine Zeit verlieren dürfe. Also das ist zum Beispiel ein Diskussionspunkt. Der EU-Verteidigungskommissar Kubilius hat hervorgehoben, dass man hier von der Ukraine lernen solle, die ja einschlägige Erfahrungen gesammelt hat, was das Thema angeht oder täglich sammelt, zum Leidwesen der Zivilbevölkerung. Aber ein weiteres Thema, was zum Beispiel auch die Ukraine wieder heute aufgeworfen hat, der Präsident Volodymyr Zelensky ist online zugeschaltet worden. Da wünscht man sich nach wie vor, dass man zum Beispiel über der Westukraine russische Flugkörper, Drohnen potenziell gemeinsam abschießt, also die NATO zusammen mit der Ukraine. Da hat der estnische Verteidigungsminister Pevkur gesagt, Länder wie Estland würden das befürworten, hat aber eingeräumt, da gibt es nach wie vor keinen Konsens im Westen, dass man das tun wolle.
Ja, und eine ähnliche Diskussion gibt es auch in Deutschland. Am Wochenende hat Bundesinnenminister Dobrindt angekündigt, ein Abwehrzentrum zu dem Zweck zu gründen.
Dabei stellen sich vor allem zwei Fragen. Erstens, wer ist zuständig? Und zweitens, wie holt man illegal eingesetzte Drohnen über militärischen Einrichtungen oder auch Industrieanlagen vom Himmel? Uli Haug berichtet.
Bei der Luftraumüberwachung gebe es keine Defizite, sagt der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Röwekamp. Er fordert rechtliche Klarheit, was die Zuständigkeit angeht und kann sich auch einen Einsatz der Bundeswehr im Innern vorstellen.
Wir haben in Deutschland jemanden, der die Fähigkeit hat und der muss auch die Möglichkeit bekommen, Drohnenangriffe wirksam verteidigen zu können.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, hatte am Wochenende bereits angekündigt, dass er ein Drohnenabwehrzentrum aufbauen und die Befugnisse der Bundeswehr im Inland ausweiten will. Eine Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes soll noch im Herbst kommen.
Ja, und auch politisch versucht sich Europa gegen Angriffe aus Russland zu wehren. Da gibt es ja immer wieder Versuche, den Einfluss vor allem in Osteuropa auszuweiten. Einer dieser Versuche scheint jetzt aber gescheitert zu sein.
Dabei geht es um Moldau, das kleine Land an der Grenze zur Ukraine. Dort hat die proeuropäische Regierungspartei die Parlamentswahl klar gewonnen. In der EU hat dieses Wahlergebnis natürlich für Erleichterung gesorgt. Man hatte ja befürchtet, dass der Beitrittskandidat Moldau unter russischen Einfluss gerät. Das scheint jetzt nicht so zu sein. Helga Schmidt mit den Reaktionen aus Brüssel.
Nach der Einschätzung von EU-Ratspräsident Costa hat Moldau nicht nur für die Demokratie gestimmt, sondern auch für eine europäische Zukunft. Ähnlich äußerte sich auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Unsere Tür ist offen, schrieb sie auf der Informationsplattform Blue Sky. Wir stehen an eurer Seite den ganzen Weg lang. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte Moldau den Antrag auf Aufnahme in die Europäische Union gestellt. Vor einem Jahr dann wurde mit den Verhandlungen begonnen. Das ist außergewöhnlich schnell und wurde in Brüssel auch mit der geopolitischen Lage von Moldau begründet. Das Land liegt zwischen Rumänien, einem EU-Mitgliedsland, und der Ukraine. Es sollte enger an die EU gebunden werden, das war das Ziel, und nicht in Richtung Moskau abdriften. Wären die Wahlen gestern anders ausgegangen, mit einem Sieg der prorussischen Kräfte, dann hätte das ein Scheitern der EU-Erweiterungspolitik in der Region bedeutet.
Ja, und dann schauen wir noch in die Ukraine. Russland beschießt das Land weiterhin mit Drohnen und Raketen. Auch an der Front wird weiterhin gekämpft. Was genau da aber passiert, ist für uns als Beobachter nicht immer einfach zu erkennen.
Da sind wir nämlich größtenteils auf die Angaben der Kriegsparteien angewiesen und mit denen müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein. Deshalb sind unabhängige Informationen von Journalistinnen und Journalisten umso wichtiger. Aber gerade für Fotografen wird es dort immer schwieriger, Bilder vom Krieg zu liefern, berichtet Florian Kellermann.
Eddie Van Wessel fotografiert seit vielen Jahren den Krieg in der Ukraine auf der ukrainischen Seite. Ihn faszinierten die ukrainischen Soldaten, sagt er. Gerade deshalb stört Van Wessel, dass die Ukraine ihn bei seiner Arbeit behindert, wie er sagt. Du zeigst immer die Wahrheit mit deinen Fotos, aber es gibt noch eine größere Wahrheit. Und die zu zeigen, wird immer schwieriger, wegen der Einschränkungen, die wir haben. Wir können nicht die ganze Geschichte zeigen. Das ist ein Problem für mich. Nach dem Krieg könnte sich zeigen, dass die Fotografen, die mit der Armee unterwegs sind, die eingebettet sind, die besten Fotos gemacht haben. Wer hindert Van Wessel daran, dorthin zu gehen, wo er möchte? Einzelne Kommandeure und Presseoffiziere, sagt er, und die Behinderungen nehmen zu. Ich kenne Kollegen, die deshalb nicht mehr in die Ukraine kommen wollen. Du musst oft 4 Tage im Voraus Anträge stellen, um an eine bestimmte Position zu kommen. Aber die Lage dort ändert sich innerhalb von einem halben Tag. Wenn irgendwo jetzt etwas passiert, dann musst du als Fotograf auch jetzt dort sein. Es wird für uns unmöglich, die Ereignisse abzubilden. Und dahinter steckt eine Strategie.
And this is strategy, of course.
Nämlich die Strategie, nicht zu zeigen, welche Probleme die ukrainische Armee hat. Man kann das mit dem Witz auf den Punkt bringen: ukrainische Soldaten sterben nicht, offiziell. Es geht der ukrainischen Armee nicht gut. Ich spreche mit Soldaten, die an der Front kämpfen. Sie sagen, sie erobern eine Position, aber sie können sie nicht halten, weil sie nicht genug Soldaten haben. Das ist etwas, was die Armee nicht zeigen will. Die deutsche Kriegsfotografin Johanna Maria Fritz urteilt etwas milder als Wessel über die Presseverantwortlichen der ukrainischen Armee.
Natürlich werden wir limitiert, es ist Krieg, wir werden in dem Sinne limitiert, dass es bestimmte Orte gibt, die wir nicht zeigen dürfen. Wenn ich mit dem Militär an die Front gehe, dann darf ich keine Horizontlinien zeigen, weil Geotracker relativ schnell rausfinden können, wo eben diese Positionen sind. Und viele Sachen machen ja auch einfach Sinn, dass einfach Positionen von Soldaten, also Menschenleben, nicht in Gefahr gebracht werden.
Der Krieg werde noch aus einem anderen Grund immer schlechter sichtbar, sagt Fritz.
Vor 2 Jahren waren noch viele, viele andere Sachen möglich, weil es einfach noch nicht so viele Drohnen, FPVs und Shahids und was auch immer für Drohnen gab und man einfach viel näher selber an die Front kam und so natürlich auch die Möglichkeit hatte, mit viel mehr Zivilisten, die an der Front wohnen, zu sprechen, also an den ersten Verteidigungslinien und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass man unter 10 Kilometer eigentlich fast gar nicht mehr hinkommt. Also Früher bin ich mit meinem Auto nach Bachmut gefahren und bin quasi an die erste Verteidigungslinie gefahren. Mittlerweile machen wir das nicht mehr.
Ja, und dann sprechen wir auch noch über den Nahen Osten. Am Abend steht ein wichtiges Treffen an, das für die Zukunft des Gazastreifens und der Menschen dort von zentraler Bedeutung sein könnte.
Genau, Israels Premierminister Netanyahu ist zu Gast bei US-Präsident Trump. Bei dem Treffen wollen die beiden über den 21-Punkte-Plan beraten, über den wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen haben. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hier hat das Treffen noch nicht begonnen, deshalb können wir auch noch keine Ergebnisse vermelden.
Ein Teil dieses Plans ist es jedenfalls, die noch verbliebenen Geiseln aus den Händen der Hamas zu befreien. Und damit das klappt, haben sich deren Angehörige direkt an Trump gewandt.
Sie haben in einem Brief geschrieben, dass sie beten, dass dieses Abkommen zustande kommt und die Tortur ihrer Angehörigen endlich ein Ende findet.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der Nachrichtenredaktion.